HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz, und später kommt auch noch Hans Sarkowitsch hinzu. Morgen ist der erste Advent und damit startet die alljährliche Weihnachtszeit auch dann ganz offiziell. Und das findet heute Berücksichtigung bei der Vorstellung neuer Hörbücher, in denen es zweimal um Geschichte geht und es auch einen Ausblick auf die HR2-Hörbuchbestenliste Dezember gibt. Wir beginnen gleich mit dem ersten Gang in die Geschichte, mit dem Hörbuch Feuerland von Peter Neumann. Peter Neumann ist promovierter Philosoph, gerade mal 35 Jahre alt, hatte bereits Lehraufträge an den Universitäten Jena und Oldenburg und ist seit Oktober letzten Jahres Redakteur für das politische Feuilleton bei der Zeit. Dorothee Meyer-Karweg, beim Titel Feuerland, eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien 1883 bis 2020, so der Untertitel. Und bei der Profession des Autors könnte man an eine lange philosophische Abhandlung denken, ist dem so?
Ja, philosophische Abhandlung, das klingt so, als müsste man sich hochkonzentriert auf komplexe Gedankengänge einlassen. Aber nein, so ist es dann doch nicht.
Sondern?
Ja, es ist eine leicht geschriebene Anekdotensammlung über Menschen, die die Jahre 1883 bis 2020 geprägt haben. Also Philosophen, bildende Künstler, Theaterleute, Schriftsteller. Das heißt insgesamt Menschen aus den Bereichen Kultur und Bildung. Und anhand dieser Anekdoten, also kleiner, prägnanter Geschichten aus ihrem Leben, lernen wir diese Personen, aber eben auch die Zeitläufe kennen.
Und die Zeitspanne, die sich der Autor gesetzt hat, die ist recht groß, 1883 bis 2020. Warum fängt er mit 1883 an?
Weil da der Vulkan auf Krakatau ausgebrochen ist. Das war ein Ereignis, das bis Deutschland bemerkbar war. Also nicht als Schallereignis, sondern da wackelten tatsächlich die Kronleuchter in den Kirchen. Und Neumann endet dann wiederum mit einem anderen, ich sag mal, Naturereignis, nämlich dem Ausbruch von Corona, wobei da ja durchaus Menschen beteiligt waren, also zumindest unbewusst einfach dadurch, dass sie Tieren ein wenig zu sehr auf den Pelz gerückt sind. Also diese beiden Ereignisse rahmen dann die Szenerie ein und zeigen auch, wie abhängig der Mensch von Ereignissen der Umwelt ist. Und darin eingebettet sind Geschichten und Anekdoten über beispielsweise Nietzsche und Wagner und die Vision des Übermenschen, Käthe Kollwitz und Gerhard Hauptmann und ihre jeweiligen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Also sie zeigen zum ersten Mal Armut und Leid in all ihrer Drastik und ohne Romantik dabei. Dann tauchen wir ein ins Leben der Bohème mit Anekdoten von Franziska von Reventlow und Thomas Mann. Wir erleben den Ersten Weltkrieg aus der Sicht Trakels, erfahren, wie nach dem Krieg Theodor W. Adorno und Gottfried Benders Radio für sich als Ausdrucksform entdeckten. Und so geht es dann weiter bis zu Susan Sonntag beispielsweise und ihren Gedanken anlässlich des Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Jahr 2003 und eben dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Ob das dann immer Utopien sind, die hier vorgestellt werden, diesen Begriff des Untertitels finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber es sind eben neue und interessante Gedanken, die die Welt ein wenig verändert haben und von denen erfahren wir hier.
Und Sie haben gesagt, er präsentiert das in anekdotischer Form, da möchten wir Beispiele hören.
Ja, ich beginne mit dem jungen Gerhard Hauptmann, der nach Anerkennung drängt, aber für seine naturalistische Darstellung des Weberaufstands beispielsweise auch viel Kritik bekommt und dann den älteren Fontane besucht und beschrieben wird dann, wie Fontane in Berlin wohnt, nämlich in einem recht einfachen Mietshaus. Wir erfahren, wie die Wohnung eingerichtet ist und natürlich, was Fontane überhaupt man denkt. Und da hören wir mal rein. Es liest Stefan Schad.
Hannele ist Thema. So dolle sei das Stück nun auch wieder nicht, findet Fontane. Keineswegs sei es sein Hauptmanns Stärkstes. Doch ehe dieser protestieren kann, bedeutet ihm Fontane, der sich so langsam in Rage redet, noch einen Augenblick still zu sein und erhebt sich von seinem Platz. Als er mit seinem schmalen Bändchen seiner Balladen zurückkehrt und daraus das fünfte Jakobiterlied »O Charlie ist mein Liebling« deklamiert, in dem ein junger Kavalier besungen wird, dem tausend tolle Burschen aus den Highlands hinab in die Stadt folgen, realisiert Hauptmann, dass offenbar er damit gemeint sei. Seine naturalistische Bewegung. Und als dann auch noch Fontanes Frau Emilie, die bisher alles nur ungläubig verfolgt hat, in die Szene mit einsteigt und die Gläser großzügig mit Champagner füllt und ruft, er, Fontane, sei ja gar kein Dichter, nee, wer aus der Mark stamme, könne ja gar keine Fantasie haben, ist die Dichterkrönung perfekt.
Das war ein Ausschnitt aus Feuerland von Peter Neumann, gelesen von Stefan Schad. Und jetzt machen wir einen großen Sprung zu Susan Sontag und ihren Gedanken über den Krieg in Jugoslawien. Sie war 1993 in Sarajevo gewesen, um dort während des Krieges Warten auf Godot zu inszenieren.
Als Sontag damals von Sarajevo aus nach Deutschland kam, stellte sie verwundert fest, dass Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger und all die anderen deutschen Schriftsteller und Intellektuellen dem Krieg auf dem Balkan mit Gleichgültigkeit zuschauten. Als es 1937 darum gegangen war, Europa vor der Franco-Diktatur zu retten, hatten sich noch tausende Freiwillige in die internationalen Brigaden der Spanischen Republik eingereiht, darunter auch namhafte Intellektuelle aus ganz Europa wie André Malraux, Ernest Hemingway, George Orwell, Gustav Regler und Alfred Kantorowicz. Nun dagegen, weit und breit, niemand. All die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstler, Professoren und Wissenschaftler, die gemeinhin dafür bekannt waren, sich bei wichtigen öffentlichen Ereignissen und Gewissensfragen zu Wort zu melden, glänzten im Bosnien-Konflikt durch Abwesenheit und schwiegen. Auch die westeuropäischen Mächte und die Vereinigten Staaten waren bei ihrer Entscheidung geblieben, nicht in der Region zu intervenieren. Dabei war dies der erste europäische Völkermord im 20. Jahrhundert, der von der Weltpresse verfolgt und allabendlich im Fernsehen kommentiert wurde. Sie, Sontag, konnte das nicht. Rumsitzen und nur zusehen. Sie musste hinfahren und mit anpacken.
Ja, wir hören, Peter Neumann schlüpft hier also auch in die Gedanken seiner Protagonisten und das geht natürlich nicht ohne künstlerische Freiheiten, aber natürlich ist das auch alles abgesichert durch Äußerungen der Person und deren Schriften. Es ist ein Sachhörbuch, aber Peter Neumann, finde ich, erzählt wirklich sehr anschaulich und plastisch und atmosphärisch auch dicht.
Das ist in der Tat sehr zugänglich, diese Art des Erzählen. Bindet sich das Ganze denn auch zu einer großen Geschichte?
Also mitunter fügen sich die einzelnen Episoden schon sehr organisch zu größeren Zusammenhängen. Das ist so bei dem Kapitel über die Zeit mit Käthe Kollwitz, Gerhard Hauptmann, Theodor Fontane und der Entwicklung Berlins. Ja, mitunter treffen die Einzelepisoden aber dann auch sehr hart und etwas unvermittelt aufeinander.
Stefan Schad, der Sprecher, der schlägt einen klaren, auch völlig ungekünstelten Ton an und macht das Zuhören damit ziemlich leicht, so mein Eindruck.
Ja, unbedingt. Er hat eine sehr angenehme, klare Stimme. Er arbeitet die Episoden auch mit recht viel Schwung und Esprit heraus. Da hört man gerne zu, muss mitunter auch ein bisschen lachen, weil es immer wieder menschelt und man so die leichte Missgunst, Eifersucht zwischen den Personen spürt. Und dann, wie bei Trakl und seinen Kriegserfahrungen, wird er wieder sehr ernst. Der Stefan Schad, das ist wirklich sehr packend gelesen.
Sie haben jetzt ganz viele Pluszeichen verteilt. Gibt es auch ein Minus?
Ja, wie leider öfter gibt es von mir Abzüge in der B-Note sozusagen. Ich verstehe die Verlage mitunter nicht. Da macht man sich so viel Mühe, sucht einen guten Sprecher, nimmt den gesamten Text auf, schneidet und produziert ihn. Ja, und dann gibt's nicht mal Kapitelunterteilungen im Cover der CD, die eine gute Orientierung bieten könnten. Und leider fehlen dann natürlich auch die Quellenangaben oder ein Personenverzeichnis. Das alles gibt es natürlich im Buch, aber auf der CD-Produktion fehlt das alles und das finde ich schon sehr schade.
Das ist ein richtiger, wirklich kapitaler Mangel, das verstehe ich. Dorothee Malgabek, Dankeschön. Wir sprachen über Peter Neumann, Feuerland, eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien, 1883 bis 2020, gelesen von Stefan Schad. Eine MP3-CD ist das, knapp über 7 Stunden Hörzeit, zum Preis von 24 Euro bei DAV erschienen. und weil sie auch das Buch ins Spiel gebracht haben, wo alles zu finden ist, was man auf dem Hörbuch dann nicht findet, jedenfalls bibliografisch, diese Anmerkung noch, das Buch erschien im Siedler Verlag. In der Hörbuchzeit kommen wir zu einem Hörbuch, dessen Titel allein schon allerlei Klamauk verspricht, Tod unter Gurken 3, der Name der Hose, das kann nicht ernst gemeint sein, oder Dorothee Meyer-Karwick?
Nein, ist es nicht. Man kann auch sagen, es ist herrlicher Blödsinn, geschrieben von Kai Magnus Sting. Und der hat natürlich auch die Folgen Tod unter Gurken 1 und 2 geschrieben. Kai Magnus Ding, der schreibt Kurzgeschichten, Hörspiele, Kriminalromane und Kolumnen für Radio und Zeitungen. Er hat eigentlich was Ernsthaftes studiert, nämlich neuere deutsche Literaturwissenschaft, sich dann aber ganz der Komik verschrieben und seit circa 20 Jahren tritt er auf Kabarettbühnen auf, produziert CDs und hat auch zahlreiche Preise gewonnen. Und die Reihe Tod unter Gurken, das ist so eine witzige Kriminalgroteske rund um den Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg und seine Freunde Jupp Straten und Willi Dahl. Alle schon gesetzteren Alters. Und als Hörspiel umgesetzt wird diese Reihe mit wunderbaren Komikern, wie immer dabei Kai Magnus Sting selbst und außerdem Bastian Pastewka und Annette Frier. Und diesmal außerdem noch Christoph Maria Herbst. Und Regie geführt hat, wie immer, Leonard Koppelmann. Ein ganz wunderbarer Regisseur, der eben Ernstes genauso gut inszenieren kann wie Komisches.
Dann kommen wir doch mal gleich zum Fall bei Tod unter Gurken 3, der Name der Hose. Das erinnert nicht nur irgendwie an einen berühmten Roman von Umberto Eco.
Ja, genau. Und auch hier geht's ins Kloster und dann gibt's noch weitere Ähnlichkeiten und darum geht's im Einzelnen. Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg ist verschwunden, doch dann erreicht seine beiden Freunde Jupp Straten und Willi Dahl eine geheimnisvolle Karte, scheint's von ihrem Freund Alfons, in dem von einem Mönch im Kräutersud die Rede ist, und zwar im Kloster St. Blasius. Die Freunde mögen bitte herbeieilen, das tun sie auch, Ehrensache. Und da treffen sie dann auf den Abt Albrecht Friedrichsberg, der sich als Zwillingsbruder von Alfons Friedrichsberg vorstellt. Alfons bleibt weiterhin verschwunden. Und der Abt Albrecht erzählt den beiden Freunden von einem Toten im Kräutersud und führt sie dann zum Tatort.
Neben dem eigentlichen Küchenbereich befand sich eine winzige Kammer, die von einem mannshohen, randvoll mit Kräuter versehenem Wasser angefüllten, offenen Holzbottich ausgefüllt war.
Oh, Entschuldigung.
Da badet einer.
Ja, seit letzter Woche. So wurde er gefunden. Wir haben nichts verändert.
Straten und Dahl traten näher an den Bottich und aus den Tiefen der Sulz blickte sie ein mondgesichtiger Mönch aus weit aufgerissenen, froschigen Glubschaugen wie erschreckt an.
Seit letzter Woche? Dafür sieht er aber ganz schön frisch aus.
Das bewirken die Kräuter.
Wer ist das? Und warum? Ein Unfall?
Nein, das war kein Unfall. Und das ist Hieronymus zwischen den Büschen.
Zwischen den Kräutern?
So heißt er. Hieronymus zwischen den Büschen.
Na, da ist ein Tod im Kräuterbad ja nur zwingend.
Und, seine Aufgabe?
Universalgelehrter.
Ach.
Sehr belesen und ein gescheiter Gesprächspartner.
Nun aber nicht mehr.
Zu viel Wasser in der Lunge.
Tja, nicht nur zu viel Wasser in der Lunge, der Herr scheint auch vergiftet worden zu sein.
Die Anleihen bei Umberto Ecos Roman, die sind dann schon sehr üppig und nicht zuletzt ja, wie eben schon erwähnt, im Titel erkennbar.
Ja, und wie im Vorbild bleibt es nicht bei diesem einen Toten. Es gibt dann noch einen im Skriptorium, also in der Schreibstube, dann noch einen im Bierfass und so weiter und so fort. Außerdem sind Käse und Wein in großen Mengen verschwunden. Ja, Jupp Straten und Willi Dahl und der Abt Albrecht schleichen dann nachts durch den Klostergarten und über den Friedhof, um das Geheimnis zu lösen, und erblicken dort eine geheimnisvolle, riesige Eulengestalt.
Die schlanke Gestalt war vielleicht 1,80 Meter hoch und hatte sich ein dunkles Cape über sein Federkleid geworfen. Ein gebogener, scharfkantiger Schnabel spitzte unter der weiten Kapuze hervor. Doch das Schrecklichste waren die verwachsenen Klauen, auf denen er mehr humpelte als lief.
Ich habe es immer für eine Legende gehalten.
Was für eine Legende?
Die Art von Legende, die Eltern ihren Kindern erzählen, um sie in Angst zu halten.
Deshalb kann ich noch heute nur mit Licht schlafen.
Lang schon wurde hier gemunkelt, dass eine Eule, also eine große Eule, eine sehr große Eule, also sowas wie ein Eulenmensch, durch das Kloster streift. Immer nachts, meistens über den Friedhof.
Gruselig.
Ja, sehr gruselig. Und gruselig geht es weiter. Und die drei landen dann in unterirdischen Gängen und entdecken natürlich viele Geheimnisse.
Das ist aber ein sehr bekömmlicher Grusel, der da hier transportiert wird. Wir haben Christoph Maria Herbst gehört, Bastian Pastewka und auch Kai Magnus Sting. Jetzt fehlt noch Annette Frier.
Genau, und alle spielen wie immer diverse Rollen. Und zu Annette Frier, naturgemäß hat sie bei einer Geschichte, die in einem Kloster für Mönche spielt, nur eine untergeordnete Rolle. Aber es gibt noch nebenan ein Nonnenkloster. Und außerdem spielt sie eine Politikerin, und zwar die neue CSU-Parteivorsitzende.
Ja. Das ist vielleicht nicht mehr ganz abwegig, aber trotzdem noch utopisch. Also die Vorstellung einer Frau als CSU-Parteivorsitzende. Auf jeden Fall ist es ein Gag wert.
Ja, genau. Das ist natürlich bislang reine Fantasie. Jedenfalls, die Geschichte ist durchaus turbulent. Der Autor schreckt, wie wir es gemerkt haben, vor Karlauer nicht zurück. Die Schauspieler zeigen sehr große Spielfreude und Leonard Koppelmann setzt alles mit sehr großem Spaß und vielen Ideen. Und auch sehr fein gearbeitet um, also wenn man es mit Kopfhörer hört, das ist eine große Freude, ein wenig klamaukig, ja, aber auch sehr lustig und ein ganz klein bisschen blasphemisch ist es auch.
Das darf auch sein. So das Urteil also von Dorothee Meyer-Karweg über
Tod unter Gurken, Tod unter Gurken. Kriminalgrotesken von Kai Magnus Thiel. Kriminalgrotesken von Kai Magnus Thiel. Der Name der Hose. Der Name der Hose. Bastian Pastewka und Kai Magnus Thiel.
Und jetzt übernehme ich wieder weiter, aber ohne Gesang. Für die Bearbeitung und Regie ist Leonard Koppelmann zuständig. Die zwei CDs mit einer Länge von 1 Stunde und 51 Minuten Hörzeit kosten 16 Euro. Erschienen ist das Hörspiel bei der Hörverlag. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin kommen wir jetzt zu einem Hörbuch, das im Dezember auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste gekommen ist. Es heißt Vertreibung des Geistes, 35 Stimmen aus dem Exil von Hannah Arendt bis Ernst Toch. Herausgegeben von der Wissenschaftshistorikerin Annette Vogt und Hans Sarkovic, früher Redakteur von HR2 Kultur, und den begrüße ich jetzt hier. Hallo, Herr Sarkovic.
Hallo.
Was monatlich auf die HR2 Hörbuchbestenliste kommt, ist abhängig davon, wie viele Punkte die einzelnen Jurymitglieder einem Hörbuch geben. Die Produktionen, die meisten Punkte erhalten, kommen auf die Liste. Ganz einfach. Sie aber sind selbst Mitglied der Jury und dürfen deswegen nicht für ihre eigene Produktion stimmen. Aber dieses Hörbuch, Vertreibung des Geistes, 35 Stimmen aus dem Exil von Hannah Arendt bis Ernst Toch, hat auch ohne ihren Zuspruch genug Punkte für die Bestenliste erhalten. Der Titel deutet es schon an. Es sind Menschen zu hören, die während der Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland vertrieben wurden. Zwei dieser Personen wurden schon genannt. Die deutsch-US-amerikanische Publizistin Hannah Arendt und der aus Österreich stammende Komponist und Professor für Komposition Ernst Toch. Aber dann kommen noch viel mehr Stimmen dazu, Bekannte und Unbekannte.
Ja, ich kann die Bekannteren vielleicht schon mal nennen. Da ist der Physiknobelpreisträger Hans A. Bethe, der an der amerikanischen Atombombe beteiligt war, später ein massiver Gegner der Atomwaffen wurde. Da ist der Nobelpreisträger für Medizin Max Delbrück, dann Friedrich Dessauer in Frankfurt, sehr gut bekannt, weil auch ein Institut nach ihm heißt. Der war als Reichstagsabgeordneter dann vertrieben worden. Walter Gropius, berühmter Bauhaus-Architekt, der Philosoph Hans Jonas, die Psychoanalytikerin Anna Männchen, der Sternforscher Martin Schwarzschild, der Theologe Paul Tillich oder nochmal ein Nobelpreisträger für Medizin, der ja sehr viele Vitamine und Enzyme entdeckt hat, Fritz Lippmann. Also man merkt, das Spektrum ist sehr breit. Und man sollte vielleicht schon mal ein O-Ton vorweg hören, ein Originalton aus dem Interview mit Hannah Arendt. Die Philosophin, Sie haben sie ja schon erwähnt, die hat nämlich den Unterschied definiert zwischen einem Flüchtling und einem Emigranten. Und das ist eigentlich ganz interessant für die ganze Diskussion um diese beiden Begriffe.
Ein Flüchtling geht von einem Tag zum anderen oder von einer Woche zur anderen oder von einem Monat, bestenfalls, zum anderen, weil er muss. Er kann sich das nicht vorbereiten. Er kann sich sehr oft, in den meisten Fällen, das Land, in das er einwandern will, nicht aussuchen. Also er ist, sagen wir, bei der normalen Immigration geht ein Mann in das und das Land, weil er da und dahin will. Hier geht man im Wesentlichen aus einem Lande heraus und dann ganz gleich in welches hinein. Sehen Sie, ein Flüchtling unterscheidet sich von einem Immigranten vor allen Dingen auch dadurch, dass seine Papiere nicht in Ordnung sind. Das heißt, ein Immigrant geht heraus mit einem deutschen Pass. Bis er die Staatsangehörigkeit der anderen erworben hat, ist er vollkommen, wie die Franzosen sagen, en règle. Er ist vollkommen in Ordnung. Er hat das deutsche Konsulat, das ihn weiter beschützt, bis er die andere Staatsangehörigkeit erworben hat. Diesen Schutz hatten die Flüchtlinge nicht. Das ist der eigentliche Unterschied zwischen Staatenlosen und anderen Auswandern. Das heißt, der normale Immigrant ist ein Auslandsdeutscher, bis er die andere Staatsbürgerschaft erwirbt. Wir wurden unmittelbar staatenlos. Das heißt, wir waren durch kein Konsulat, durch keine internationalen Verträge und durch nichts geschützt.
Das ist in der Tat interessant und vor allem ist es noch gültig bis heute, diese Unterscheidung zwischen Flüchtling und Emigrant. Also ich halte mal fest, Wissenschaftler aus allen Bereichen, Physiker, Juristen, Geschichtswissenschaftler, Theologen, Chemiker, Pädagogen, Architekten und so weiter, sie wurden vertrieben bzw. mussten fliehen, weil sie Juden waren oder politisch von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Aufgenommen wurden die Gespräche Ende der 1950er Jahre für Radio Bremen. Wie sind Sie denn erstmal selbst auf diese Aufnahmen gestoßen?
Ja, beim Durchsuchen von Archiven und für eine andere Produktion, Jahrhundertstimmen, da kam ich durch Zufall, denn Annette Vogt, die Wissenschaftshistorikerin aus Berlin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf diese Gespräche, die im Archiv lagen und die nie gedruckt worden waren. Es gibt zwar ein Buch dazu, aber das sind nur paraphrasierende Äußerungen, also zusammenfassende und zum Teil auch entstellende Äußerungen, die da abgedruckt sind. Also so sind die nie gefallen in den Gesprächen. Und da war die Idee zu sagen, also das muss man ja als Dokument im Originalton präsentieren. Und so haben wir uns entschlossen, Annette Vogt und ich, dass wir das herausbringen.
Wie kam es denn seinerzeit selbst zu diesen Interviews, die Radio Bremen unter dem damals etwas schwächeren Titel Auszug des Geistes gesendet hatte?
Das war eine Idee des Rundfunkrates damals von Radio Bremen und man wollte in einer Zeit, in der es zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen war in Deutschland, es gab ganz viele Schmierereien über Weihnachten 1959 und in dieser Zeit, das brodelte schon vorher, wollte man also ein Gegengewicht schaffen und sagen, wir müssen uns um diese Menschen kümmern, die 1933 folgende vertrieben worden sind und dann hat man eine Journalistin Irmgard Bach in die USA geschickt. Wir sollten vielleicht noch mal einen zweiten Originalton hören, denn es gab nicht nur Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in die USA gegangen sind, sondern zum Beispiel auch einen, der in die Türkei gegangen ist, Friedrich Dessauer. Ganz interessant, die Türkei hat wirklich systematisch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland geholt, um die Modernisierung in der Türkei voranzutreiben. Und Dessauer ist 1934 in die Türkei gegangen und hatte dann natürlich nicht kleine Probleme, wenn man sich vorstellen kann.
Andere Völker denken anders, legen andere Maßstäbe an, schauen anders in die Welt hinein, als wir Abendländer das tun. Wir Abendländer haben immer zu leicht die Auffassung, dass die ganze Welt sich nach uns richten müsse, dass unsere Maßstäbe die Maßstäbe der Welt seien. Dann geht es nicht. Man muss sich selber erweitern, muss die geistliche Haltung des Gastvolkes in sich selber einpflanzen und erweitern, um gerecht zu sein und um Nutzen zu bringen. Natürlich mussten die Vorlesungen auf die Dauer in der türkischen Landessprache gehalten werden. Aber das ging nicht sofort, denn Türkisch ist unendlich schwer. In meinem Falle war es ein glücklicher Umstand, dass zwei meiner türkischen Assistenten in deutschsprachigen Universitäten, also in Österreich oder Deutschland, ausgebildet waren und einigermaßen gut Deutsch kannten. Mit ihnen bereitete ich die Vorlesungen sorgfältig zu Hause bei mir vor, sodass sie dann als Dolmetscher wirkten. Die Vorlesungen spielten sich so ab, dass ich einen Satz sagte und sofort der türkische Dozent, der Assistent, ihn auf Türkisch wiederholte. Das dehnte die Vorlesungen etwas, zwang aber uns europäischen abendländischen Professoren zu einer knappen, klaren Diktion. Wir haben alle dadurch auch etwas Disziplin in unserer Sprechweise bekommen, was gar nicht schlecht war.
Hans Sarkowitsch, Mitherausgeber des Hörbuchs Vertreibung des Geistes. Es gab ja noch viel mehr Gespräche in dieser Reihe. Nach welchen Kriterien haben Sie denn nun die 35 Stimmen ausgewählt?
Also insgesamt gab es 46 Gespräche, die in den USA und auch zeitweise in Deutschland geführt wurden. Wir haben 35 halt ausgewählt, von denen wir glauben, dass es die interessantesten sind. Es gab Gespräche, die das, was vorher gesagt wurde, von anderen sehr stark wiederholten. Also es gab sehr viel ähnliche Erfahrungen und darauf haben wir dann verzichtet und exemplarisch die Gespräche genommen, die ein sehr breites Spektrum dann uns öffnen.
Konnten Sie die komplett nehmen, die Gespräche, oder mussten Sie nochmal kürzen?
Wir haben die komplett genommen. Okay. Also das ist ganz interessant, weil da auch Irritationen natürlich drin sind. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man ein Gespräch aufnimmt, gerade in einer Situation, wo das Ganze ja schwierig war. Eine deutsche Reporterin kommt zu diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und befragt sie über die Vertreibung und über ihr Leben in dem anderen Land. Da ist ja eine Spannung drin.
Nochmal kurz zur Vertiefung der Entstehungsgeschichte. Einige Gespräche hat Lutz Besch geführt, der größte Teil aber wurde von der erwähnten Journalistin Irmgard Bach aufgenommen. Sie flog dafür in die USA und suchte dann dort die Gesprächspartner auf. Wie ist sie denn selber an diese herangekommen?
Ja, damals gab es noch kein Internet, wo man nachgucken konnte, wo welche sitzen. Also sie musste im Prinzip von Empfehlung zu Empfehlung vorgehen. Sie hatte vorher keine Chance gehabt, in Deutschland diese Gespräche vereinbaren zu können. Sie wanderte durch die USA und ging von Person zu Person. Und die deutschen Konsulate haben sie nicht unterstützt dabei, denen war das sehr fremd. Und sie hat eigentlich auch viel Ablehnung erfahren von welchen, die sie befragen wollte, weil sie sagten, also mit der deutschen Journalistin wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber die anderen waren dann offen und empfahlen sie wieder weiter. So ist auch diese Reihe zustande gekommen, die so gar nicht geplant war.
Dass sie Ablehnung erfuhr, das hängt ja oder hing ja vielleicht auch damit zusammen, dass sie als erfahrene Journalistin schon während des Nationalsozialismus gearbeitet hat. Sie war beim Reichsrundfunk beschäftigt und wechselte dann 1941 zum Auswärtigen Amt und vom Propagandaministerium gegründeten Europasender. War sie damit vielleicht doch etwas nahe an den Nationalsozialisten, zu nahe, um die Gespräche mit den Immigranten bzw. Flüchtlingen zu führen?
Wir wissen nicht sehr viel über Irmgard Bach. Also ihre Biografie liegt relativ im Dunkeln. Sie hatte bei dem Auslandsrundfunk von Goebbels Gnaden eine sehr untergeordnete Stellung. Das ist mit Sicherheit. Ob sie das thematisiert hat bei den Gesprächspartnern, das wissen wir auch nicht. Also ich vermute, dass sie das nicht thematisiert hat. Und als junge Frau, junge Journalistin dorthin kam, sie war 1950 bereits von den Amerikanern einmal eingeladen worden, das Land kennenzulernen und die Medien dort kennenzulernen. Also sie war nicht belastet. Es gibt keine Entnazifizierungsakte für sie, sodass wir glauben können, dass sie keine überzeugte Nationalsozialistin war.
Was ich sehr interessant finde, ist eine Korrektur meiner Vermutung, dass die Gesprächspartner nämlich eher über Leid und Elend in der Flucht sprechen würden. Das ist aber jedenfalls, wenn man diese 35 Gespräche nennt, nicht der Fall. Sie erzählen eher von ihren interessanten Tätigkeiten in den USA, davon, wie sie aufgenommen wurden und wie sie das Land empfanden. Sehr erstaunlich, weil auch viele sich als Amerikaner direkt empfinden, wir in Amerika beziehungsweise den USA. Das heißt umgekehrt, der Wunsch zurückzukehren war nicht gerade groß. Welche Gründe gab es denn dafür, außer dem naheliegenden, den Erinnerungen an die Verfolgung?
Ja gut, die hatten meistens Kinder und Familie. lebten in den USA, hatten sich gut eingelebt, hatten Karriere gemacht. Das heißt aber nicht, dass es Leid und Elend nicht gegeben hätte. Also das sind ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es geschafft haben, in Anführungszeichen. Mehr als die meisten, Kurt Pintus nicht, der lebte in ärmlichen Verhältnissen, schildert das auch. Aber damals wurde ja ausgesucht, nicht jeder konnte in die USA emigrieren als Wissenschaftler und bekam sofort eine Stelle. Manche waren zu alt, es wurde nach Bedarf gefragt, nach Referenzen, nach Spezialkenntnisse, zum Beispiel auch für die Kriegswirtschaft, also die hatten es einfacher. Aber man merkt, dass diese besondere Situation in den USA, auch an den Universitäten, diesen Professorinnen und Professoren, die aus Deutschland kamen und ganz andere Ordinarien-Universitäten gewöhnt waren, dass ihnen diese Situation, diese Nähe zu den Studenten, die Nähe zu denen, die sie auch kritisieren, dass denen das eigentlich gefallen hat. Das war eine andere Art, das Studium durchzuführen, und sie merkten auch, dass ihr Wissen gebraucht wurde. Es gibt ja auch mehrere kleine Thesen in diesen Gesprächen, wo die sagen, ja, was wir da reingebracht haben, das hat den Amerikanern auch sehr gedient. Das war nicht nur ein Opfer, was die bringen mussten, dass sie uns aufnehmen, sondern sie hatten auch etwas davon. Und dieses Gefühl vermittelt bekommen zu haben, dass man gewünscht wird, dass man anerkannt wird, das dürfte sicherlich dazu beigetragen haben, neben der Angst, in Deutschland jemanden zu begegnen, der für den Holocaust mitverantwortlich war. Also das dürfte dazu beigetragen haben, dass sie dort geblieben sind.
Das kann man dann wirklich funktionierende Integration nennen. Also ging es den meisten dann doch recht gut im Exil. Die Emigration war bei einigen sogar dann mit dem Aufstieg auf der Karriereleiter verbunden. Aber Sie haben es auch schon durchblicken lassen, das war ja nicht bei allen so.
Es war nicht bei allen so, und ich glaube, ganz dramatisch war es bei vielen, die nach Deutschland zurückkehrten. Die glaubten, dass sie ihre alten Lehrstühle wieder besetzen könnten. Die waren aber besetzt durch Menschen, die im Nationalsozialismus Karriere gemacht haben. Es gibt gravierende Beispiele wie Berenson, zum Beispiel ein Exilforscher, der aus Schweden zurückkommt. Der hatte seine Promotion während der Weimarer Republik gemacht. Die war ihm aberkannt worden von den Nationalsozialisten. Und die Hamburger Universität weigerte sich, ihm diese Promotion wieder zu geben, ihm wieder den Doktortitel zu verleihen. Und nach langem Hin und Her durfte er an der Hamburger Universität lehren, aber es war gewünscht, dass er es nicht tut. Also, und heute heißt das Institut für Exilforschung in Hamburg an der Universität Berenson-Institut. Also es hat sich da schon ein bisschen was getan, aber diese Form, diese Ablehnung dieser Menschen, die dann zurückkamen nach Deutschland, ist schon bemerkenswert.
Es hat sich was getan, sagen Sie, aber sehr, sehr spät. Eigentlich hat es erst so nach 2000 angefangen, auch das Ganze aufzuarbeiten oder aufgearbeitet zu werden.
Das ist die ganze Exilforschung so. Ja. Also diese Dokumente, die wir von 1959, 60 haben, die sind eine ganz große Rarität in der Exilforschung, dass diese Menschen überhaupt befragt wurden. Für viele war es das erste Mal, dass jemand sie überhaupt nach ihrem Leben befragt.
Das klingt alles sehr spannend. Dankeschön, Hans Sarkovic, Mitherausgeber zusammen mit Annette Vogt des Hörbuchs Vertreibung des Geistes, 35 Stimmen aus dem Exil von Hannah Arendt bis Ernst Toch. Zwei MP3-CDs sind das. Eine satte Hörzeit von 21 Stunden und 8 Minuten genau. Zum Preis von 30 Euro ist dieses Hörbuch erschienen bei der Hörverlag mit Material, wie schon gesagt, von Radio Bremen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Morgen ist der erste Advent und darauf bereiten wir uns jetzt mit einem entsprechenden Kinderhörbuch vor. Es ist für Kinder ab 6 und stammt von dem Journalisten und Autor Tobias Goldfarb, der auch schon viele Hör- und Theaterstücke verfasst und inszeniert hat. Es trägt den Titel Spekulatius, der Weihnachtsdrache rettet das Fest. Dorothee Meyer-Karweg, wer oder was ist der oder überhaupt ein Weihnachtsdrache?
Das ist ein kleiner Drache, den die Kinder Mats und seine kleine Schwester Mathilda beim vorigen Weihnachtsfest als Ei geschenkt bekommen haben. Und da er so schön nach Weihnachtsgebäck riecht, nennt ihn Mats dann eben Spekulatius. Und mit ihm haben die Kinder schon in der vorigen Geschichte Abenteuer erlebt. Und dann flog Spekulatius aber zurück zu den Eltern auf die ferne Weihnachtsinsel. Und nun erleben wir eben das zweite Abenteuer, das hier wieder vorgetragen wird von Felix von Mann. Teufel. Und das macht natürlich nochmal einen ganz besonderen Reiz aus, weil der so eine wunderbare Vorlesestimme hat. Eine Stimme, bei der man sich so richtig gemütlich in den Sessel kuscheln und zuhören kann. Er hat so ein bisschen so einen großväterlichen, warmen Ton und ist ein richtig guter Geschichtenerzähler, der mit seiner Stimme alle Gefühlslagen gut unterstützen kann und einer Stimme, die sehr wandelbar ist, wie wir gleich hören werden.
Jetzt ist die Erwartungshaltung Erschöpfung schon in die Höhe geschraubt und ja, sind gespannt. Was erleben denn die Kinder Mats und Mathilda mit dem Weihnachtsdrachen Spekulatius?
Also die Geschichte beginnt mit dem 1. Dezember. Die Kinder freuen sich schon auf den Adventskalender. Jeder hat eine Schnur von den Eltern bekommen, an der 24 kleine Säckchen hängen. Und eilig suchen die beiden dann jeweils nach Säckchen Nummer 1.
Die beiden rissen das Geschenkpapier auf. Ein merkwürdig modriger Geruch schlug ihnen entgegen. In beiden Säckchen lag eine hohle Walnuss, die noch dazu ein wenig nach Knoblauch roch. »Was ist das denn?« fragte Mats mit einem finsteren Blick in Richtung seiner Eltern. »Da wäre ihm ein Kalender mit besinnlichen Sprüchen fast noch lieber gewesen als eine nach Muff und Knoblauch stinkende hohle Nuss.« Der Vater hob die Hände. »Damit haben wir nichts zu tun.« »Dann eben die Weihnachtswichtel«, sagte Mathilda zornig. »Warum machen die das?«
Tja, warum machen die das? Und die Frage ist auch, waren es wirklich die Wichtel? Das war jedenfalls ein Ausschnitt aus Spekulatius, der Weihnachtsrache rettet das Fest, von Tobias Goldfarb, gelesen von Felix von Manteuffel. Und es ist wirklich merkwürdig, was da geschieht. Zum Glück kehrt Spekulatius, der Drache, in der Adventszeit zurück zu den Kindern. Und er hat eine Idee, wer dahinter stecken könnte, nämlich die Miesmuffel. Und was das für Wesen sind, das erklärt er den Kindern, die es kaum glauben können. Und am Schluss seiner Ausführung fasst Mats nochmal alles zusammen.
Ihr Weihnachtsdrachen wohnt auf der Weihnachtsinsel versteckt in einem Vulkan, in dem Zuckergussstangen von der Decke hängen und heiße Schokolade in Bächen fließt. Genau. Spekulatius biss herzhaft in ein weiteres Stück Lebkuchen. Aber unter diesem Vulkan, fuhr Mats fort, wohnen die Miesmuffel, die immer nur schlechte Laune haben und alles hassen, was mit Weihnachten zu tun hat. Genau. Für allem uns Weihnachtsdrachen. Aber die Miesmuffel kommen nicht raus aus ihren Höhlen, weil sie von einem Wesen bewacht werden, das saurer Salamander heißt. Genau. Habt ihr noch ein bisschen Kakao? Mats goss Spekulatius etwas Kakao nach, bevor er fortfuhr. Aber vor ein paar Tagen war der Wächter der Miesmuffel abgelenkt. Warum eigentlich? Ich, machte Spekulatius und verschluckte sich fast an seinem Kakao. Das ist eine andere Geschichte. Na gut, auf jeden Fall war der süß-saure Salamander kurz abgelenkt und du glaubst, dass einige Miesmuffel entkommen konnten. Genau. Und dann sind sie hierhin gekommen. Ja, warum ausgerechnet zu uns?
Ich habe meiner Memme und meinem Peppe so viel von euch erzählt. Ich habe erzählt, dass hier das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten gefeiert wird. Kein Wunder, dass die Miesmuffel hier hinkommen.
Um uns das Weihnachtsfest zu verderben? Genau. Und um dir damit gleichzeitig eins auszuwischen? Genau. Du meinst also, dass die Miesmuffel irgendwie hierher gereist sind und eine hohle, stinkende Nuss in unseren Adventskalender getan haben? Genau.
Die Miesmuffel, was für ein schönes Wort. Was sind das für Wesen? Wie hat man sich die vorzustellen?
Ja, die sehen tatsächlich aus wie so kleine Weihnachtswichtel. Und diese Wichtel, die sind für alle guten Gaben zu Weihnachten verantwortlich. Sie helfen auch dem Weihnachtsmann und lieben Weihnachten. Miesmuffel dagegen sehen zwar so ähnlich aus, möchten aber denen, die das Weihnachtsfest lieben, alle Freude verderben. Und das tun sie hier dann auch. Also nicht nur die Nüsse stinken, dieser muffige Geruch breitet sich in der ganzen Stadt aus, auch auf dem Weihnachtsmarkt, auch Veranstaltungen mit weihnachtlicher Musik werden gestört durch unangenehme Gerüche, durch herabfallenden Adventschmuck und so weiter. Das wird so weit getrieben, dass die Menschen bald kaum noch Lust auf Weihnachten haben.
Aber zum Glück heißt es ja im Titel Spekulatius, der Weihnachtsdrache rettet das Fest. Das gibt Anlass zur Hoffnung.
Ja, genau. Zusammen mit den Kindern stöbert er einen der Miesmuffel auf und der erzählt ihnen dann, wieso diese Miesmuffel so muffelig sind.
Und woran liegt's?
Also, die Wichtel helfen, wie gesagt, dem Weihnachtsmann beim Austragen der Geschenke. Der verspricht ihnen dafür selbst Geschenke. Doch die blieben dann irgendwann mal aus. Und das empörte eine Gruppe von Wichteln derart, dass sie eben zu Miesmuffeln wurden. Und Kinder und Spekulatius erfahren dann, dass die verschwundenen Geschenke was mit dem Frostriesen Fluffnir zu tun haben. Und der lebt in Lappland. Und die Kinder und Spekulatius fliegen dafür dann auch kurz zu ihm und klären das große Missverständnis auf. Und damit geht dann alles auch wieder gut aus.
Das soll man aber hoffen, denn Weihnachten soll ja kommen, genau. Unbelastet. Wie gefällt Ihnen alles zusammen, diese Weihnachtsgeschichte mit diesen vielen, vielen Fabelwesen?
Also schon passend für kleinere Kinder, die vielleicht noch eben an den Weihnachtsmann und andere Zauberwesen glauben. Und da gibt's dann auch Lichtgeschwindigkeit, mit der fliegen dann die Kinder nach Lappland und zurück. In der Fantasiewelt geht das natürlich, das ist alles sehr schön ausgedacht. Es ist allerdings auch eine, sagen wir mal, ein bisschen konservative Geschichte mit einem kleinen Seitenhieb beispielsweise aufs Internet. Also die Kinder recherchieren dann über Fabelwesen wie diese Miesmuffel. Und das tun sie dann eben nicht übers Internet, sondern lieber in alten Folianten der Bücherei. Das sei dann besser, heißt es da. Aber insgesamt ist es eben eine liebenswerte Geschichte, die hier in 24 Kapiteln erzählt wird und am Weihnachtsabend endet. Eine Geschichte, wir haben es gehört, die mit viel Empathie vorgelesen wird von Felix von Manteuffel. Und der transportiert die Stimmung ganz wunderbar. Und daher ja, es ist eine Empfehlung.
Ich glaube, davon haben wir uns überzeugen können, auch von der schönen Leseweise von Felix von Manteuffel, der einfallsreichen und originellen Leseinterpretation. Dankeschön, Dorte Merkavik. Sie sprachen über Tobias Goldfarb, Spekulatius, der Weihnachtsdrache rettet das Fest. Gelesen vom erwähnten Felix von Manteuffel. 2 CDs sind das, knapp 3 Stunden Hörzeit zum Preis von 15 Euro. Die Altersempfehlung lautet hier ab 6 Jahren. Erschienen ist dieses Hörbuch im Argon Verlag. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz.